Ein Schriftsteller ist im Leben oft eine lächerliche Figur. Jedenfalls ist er immer ein Schatten. Er ist immer daneben, wo andere das unaussprechliche Vergnügen haben dürfen, mittendrin zu sein. Er spielt nur mit emsiger Feder in der Hand, also ganz im Verborgenen, seine Rolle.
Einen Beiseitesteher nannte sich Robert Walser selbst. Er wolle nicht beachtet werden. Und diejenigen, die ihn beachten, wolle er nicht beachten. Koketterie? Nach außen verbarg er den Schriftsteller und schlüpfte lieber in Rollen, um dem echten Leben zu begegnen. Als Bürokommi, als Diener, als Wirtshausgast.
Robert Walser hatte ja fast keine Habe und als er starb, da besaß er nur noch 2 Bücher, seine Uhr und etwa 10 Franken in seinem Geldbeutel. Das, was er an schriftstellerischen Nachlass hinterließ, fand Platz in 2 Schuhschachteln.
Bernhard Echte hat sich 30 Jahre lang mit dem Schweizer Schriftsteller Robert Walser beschäftigt. Er hat das Robert-Walser-Archiv in Zürich geleitet und die Bleistifttexte des Autors mit entziffert.
Robert Walsers Existenz hat schon ein bisschen etwas Vagabundisches. Insbesondere in Zürich, als er ganz jung gewesen ist, da ist er ja wirklich sehr, sehr viel umhergezogen. Er hat in Zürich etwa 14 verschiedene Adressen gehabt und ist zwischendurch noch in Thun, in Solothurn, in Winterthur, in Wädenswil und an anderen Orten gewesen. Und man merkt schon, es steckte da eine ziemliche Unruhe in ihm drin.
Robert Walser wird am 15. April 1878 in Biel im Kanton Bern geboren. Er wächst mit 7 Geschwistern auf, macht eine Banklehre. Sein Traum aber ist es, Schauspieler zu werden. Er verdient sein Geld in der spröden Welt der Banken und Versicherungen, Handelshäuser und Schreibstuben. Er notiert in exzellenter Schrift Zahlenkolonnen und Warenlisten. Parallel schreibt er erste Gedichte. Mit Humor.
Es ist alles unruhig. Es gellt und rauscht und hält in der Welt. Die Glut am äußersten Rand empört das schweigsame Land. Der Wind stürmt wild umher. Das Blühen ist nicht mehr schwer. Solcher Begehr. Die Menschen, ach, die lieben auf einmal die Poesie und höppeln gleich den Quellen aus ihren romantischen Zellen und stellen an die Natur allerlei Forderungen dabei. O still, Didi, Dudi, wir lieben jetzt alle die Poesie? Ach, noch nie war der Frühling so nett. Du Didi, du Det.
Also er ist eigentlich mit einer fast anonymen Publikation von Gedichten, die nur unter seinen Initialen in einer Berner Zeitung erschienen waren. Aufgrund dieser Publikation ist er entdeckt worden von Franz Bley, der ihn dann sofort in die Zentren der literarischen Avantgarde vermittelte. Also im ersten Heft der Zeitschrift Insel waren schon Gedichte von Robert Walser abgedruckt.
Robert Walser ist 20 Jahre alt. Er reist zum ersten Mal nach München, geht durch den Englischen Garten, ist beeindruckt vom pompösen Verlag Insel und dessen Festen. Allerdings schüchtert ihn das tadellose, schnurgerade, tipptoppe Benehmen der Inselintellektuellen und Bohemien ein. Lieber geht er mit dem Maler Alfred Kubin aufs Oktoberfest. Trinken.
Und diese Diskrepanz zwischen einem literarischen Talent, einem Geheimtipp, der überall rumgeboten wurde, einerseits, und dem Dasein eines anonymen Bürokommis, das ist natürlich etwas, was auch eine ziemlich hohe Spannung in einem auslöst. Und Robert Walser hat sich natürlich immer wieder fragen müssen, bin ich denn wirklich ein Autor? Kann ich mal als Schriftsteller leben? Oder bin ich dazu verurteilt, ewig in irgendeinem Büro zu versauern?
Er ist mutig, kündigt seine Stelle bei der Zürcher Kantonalbank. Er geht nach Berlin, besucht eine Dienerschule und lässt sich dann als Diener auf einem Schloss in Oberschlesien engagieren. Nach kurzer Zeit ist er gelangweilt. Er geht zurück nach Berlin, wo er 7 Jahre bleiben wird, von 1906 bis 1913. Sein Bruder, der Maler Karl Walser, führt ihn in die Künstlergesellschaft ein, stellt ihm die Verleger Bruno Cassirer und Samuel Fischer vor. Cassirer bringt den 27-Jährigen auf die Idee, einen Roman zu versuchen. In knapp 6 Wochen schreibt Robert Walser Die Geschwister Tanner. Der Roman erscheint und bleibt umstritten. Robert Walser arbeitet kurzfristig als Sekretär der Berliner Sezession. Er wohnt in der Atelierwohnung seines Bruders, taucht ein in die Metropole. Er geht ins Theater, in die Museen, verehrt Corinth und Rodin, schreibt Texte für die gängigen Künstlerzeitungen Schaubühne, Simplicissimus, Neue Rundschau, Morgen, Kunst und Künstler. Er geht durch die Stadt und schreibt, was er sieht. Seine Berlin-Feuilletons sind beliebt. Beobachtungen am Kurfürstendamm, in den Varietés, im Tiergarten, am Alexanderplatz oder auf der Friedrichstraße.
Berlin ruht nie. Und köstlich ist es. Jeder erwachende Morgen bedeutet einen angenehm unangenehmen Überfall aufs Behagen. Und das tut ihm gut, dem Bequemlichkeitssinn.
Walser publiziert in rascher Folge seine Romane nach Geschwister Tanner, Der Gehülfe und Jakob von Gunten. Damit erzielt er Achtungserfolge. Nur der wirtschaftliche Erfolg bleibt aus.
Es gibt einen Text, der heißt Bedenkliches. Und das ist eigentlich eine Kriegserklärung an die literarische Gesellschaft. Er sagt, es sei nachgerade genug von dieser schwatzhaften Moderne. Und dass er es fast als einen Verrat an der Poesie empfindet, wie man hier die Literatur betreibt. Er sprach dann auch von der dummen Erfolgsfabrik. Die wirkliche Dichtung oder die wirkliche Poesie hat mit Erfolgsstreben, sich mit bestimmten Verlagen zu verbünden oder mit Autorenkollegen Gruppen zu bilden oder aber sich gut zu stellen mit irgendwelchen Redaktoren, auf dem gesellschaftlichen Parkett eine gute Figur zu machen, das hat ihm alles widerstrebt.
So wandelt er unter seinen Mitbürgern bald als Frivoler, bald als Brummbär, bald als ein moralisches Ungeheuer. Und es ist doch immer nur die Sitte und Art, die er selber entdeckt hat, der er gehorchen muss. Dann wieder schmiegt er sich dem Herkömmlichen leichthin an und lächelt wehmütig, wenn er sie sagen hört, er kann so nett sein, wenn er nur will. Ja, sein Lebenswandel ist wie ein Traum und seine Erscheinung wie ein Rätsel.
Notiert Robert Walser zur Rolle des Künstlers. Sein Unbehagen in der Metropole wird immer größer. Er betrinkt sich oft. Benimmt sich bei Einladungen daneben. In einem Wutausbruch zertrümmert er im Hause des Verlegers Samuel Fischer eine Sammlung Schallplatten.
Die aggressive Note, die da drin war, die haben die Leute durchaus auch verspürt. Dass er der hiesigen literarischen Welt skeptisch bis ablehnend gegenüberstand, hat man sehr wohl verspürt und hat ihn dann auch aussortiert.
Walser zieht sich zurück. Von 1910 bis 1912 lebt er im Westen von Berlin in einem sehr alten Haus, als Mann für alles, bei einer alten, wohlhabenden Dame, die mit Immobilien spekuliert hat. Er genießt freie Kost und Logis. Er schreibt wenig. Als die Dame stirbt, kehrt er nach 7 Jahren Berlin in die Schweiz zurück. Zunächst zu seiner Schwester Frieda, dann in eine Dienstbotenmansarde im Hotel Blaues Kreuz in Biel. Feste Beziehungen hatte Robert Walser nicht.
Er ist ja dann bei seinem Vagabundieren durch die Mansardenwelt auch öfters mal auf der Suche nach annehmbaren Witwen oder Mamas, die ihn dann ein bisschen bemuttern und er hat ja ganz gerne auch den armen Dachstubenpoeten gemacht, der sich dann so ein bisschen versorgen ließ.
Robert Walser entfaltet ab 1913 in der Schweiz ein reges Prosa-Stückli-Geschäft, wie er es selbst nennt. Er hält Kontakt zu den deutschen Zeitungen, veröffentlicht vor allem kurze Prosatexte, Feuilletons. Mitte der 20er Jahre erscheint bei Rowohlt der Essayband »Die Rose«. Von nun an wächst das walsersche Bleistiftgebiet. Prosatexte, Romanfragmente und Gedichte, die er zunächst auf Blättern in klitzekleiner Schrift in Spalten anlegt. Bernhard Echte und sein Kollege Werner Moorlang haben diese Mikrogramme in jahrelanger Arbeit entziffert.
Diese Mikrogramme sind irgendwie ja fast der sichtbare Ausdruck von Robert Walsers großer Rätselhaftigkeit und dem Geheimnis, das um diesen Autor ist. Diese Blätter sind in winzigster Schrift sehr, sehr dicht beschrieben. Und Karl Selig, der sie als erster in die Hand bekam, dachte denn auch, das sei eine selbst erfundene, nicht entzifferbare Geheimschrift. Daran ist nun allerdings alles falsch. Es ist Robert Walsers normale Kurrent- oder Sütterlin-Schrift, die man ja damals üblicherweise geschrieben hat. Es ist die Art und Weise gewesen, wie er wohl ab etwa 1918 seine Texte zum ersten Mal entwarf, und zwar mit dem Bleistift, um sie dann später mit der Feder ins Reine zu schreiben.
Der Räuberroman entsteht so. Anspielungen, Hinweise, Gedankensprünge, Fragmente lösen eine lineare Erzählweise ab. Und auch Robert Walsers Leben bleibt rau, unstet. Es spielt sich weiter zwischen dem Dachmansardenschreibtisch und Wirtshäusern ab. Walser verliebt sich mal hier, mal da, zieht mehrmals um und ertrinkt.
Robert Walser ist mit 50 Jahren in eine psychische Krise gekommen, die man jetzt durchaus ein bisschen auch verständlich machen kann. Er hat vom Berliner Tageblatt, was damals sein wichtigster Abnehmer war, überhaupt die bedeutendste Zeitung damals in Deutschland, einen Brief bekommen, wo ihm empfohlen worden ist, doch mal ein halbes Jahr zu pausieren.
Robert Walser verliert den inneren Halt. Zwei Nachbarinnen beschweren sich über sein bizarres Verhalten. Walser hat beiden aus heiterem Himmel Heiratsanträge gemacht. Er randaliert in seiner Mansarde. 1929 landet er unfreiwillig in der Psychiatrie. Seine Schwester Frieda hat ihn einweisen lassen.
Und Walser wollte überhaupt nicht eintreten in diese Klinik. Er hat gesagt, es schade seinem Schriftstellername und er fürchte, nie wieder rauszukommen. Er wollte eigentlich sofort wieder raus und hat dann den Ärzten nach 10 Tagen gesagt, er könne hier nicht bleiben, er könne da seinen Beruf nicht ausführen. Das sei unmöglich für ihn zu bleiben. Und dann fügte er etwas so typisch Walserisches hinzu und sagt, es gehe ihm hier zu gut. Er war umsorgt, nicht? Er hat zu essen bekommen und es waren Leute um ihn rum. Also diese Exponiertheit des einsamen Lebens war er los. Er hatte eine Tagesstruktur, dann blieb er einfach und dachte, er könne immer noch eigentlich bestimmen, wann er wieder geht, denn er hat seinen Klinikaufenthalt selber bezahlt.
Bernhard Echte bezweifelt die klinische Diagnose Schizophrenie, die sich in Walsers Krankenakte nachlesen lässt. Im Juni 1933 wird der Schriftsteller in die Anstalt seines Heimatkantons Herisau deportiert.
Als er dann aber gegen seinen Willen nach Herisau transportiert wurde, hat er offenbar, wie um ein Signal zu setzen, aufgehört. Als wolle er damit auch demonstrieren, dass ja ohnehin niemand mehr etwas von ihm erwarte und niemand mehr eigentlich sein Leben als Autor überhaupt ernst nehme. Und hat dann die letzten doch immerhin noch 23 Jahre seines Lebens verbracht, ohne zu schreiben und hat die ganze Woche in der Anstaltsindustrie gearbeitet, Papiersäcke geklebt, Schnüre gedreht, Staniol verlesen, also man zupfte das damals so auseinander, das waren Verschnittreste von Schokoladenverpackungen und er hat Hülsenfrüchte sortiert.
Walser lebt, von der Literaturwelt vergessen, als anonymer Patient in der Klinik Waldau. Doch einen Vertrauten hat er, Karl Selig, Verleger, Journalist und Mäzen, besucht Robert Walser regelmäßig. Ihre Freundschaft trägt 20 Jahre. Sie wandern, sie reden. Später wird Karl Selig die Gespräche mit Robert Walser editieren, seinen Nachlass verwalten. Von ihm stammen auch die wenigen Fotos. Walser, immer im dunklen Anzug, weißem Hemd, Krawatte, mit Hut und Spazierstock. Robert Walser stirbt am 25. Dezember 1956 bei einem einsamen Spaziergang im Schnee. In einer Weihnachtsgeschichte hatte er geschrieben:
Derart ging ich also von den Menschen fort. Es schneite, und durch das liebe, dichte Schneien klangen die Abendglocken. Die Stadt war wie ein Märchen. So süß und weich flog es herab, das wirbelnde Gewimmel. Eine Schneeflocke flog mir in den Mund, als fliege mir ein Kuss zu. Schnee und Mantel waren bald schneeweiß, wie alles, was umher lag, und ging.